98% aller Bilder, die gemalt worden sind, sind zum Zwecke des Verkaufs gemalt worden.
Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Gieser.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Wir waren im Liechtenstein-Museum und haben uns dort die aktuelle Ausstellung angesehen, Noble Begierden. Und diese Ausstellung befasst sich mit der Frage, welche Netzwerke notwendig waren und vermutlich auch sind, um eine Sammlung wie die des Hauses Liechtenstein oder aber auch andere zusammenzustellen. Die Ausstellung wurde kuratiert von Stefan Koyer, dem Direktor des Hauses, und Yvonne Wagner und Christian Huemer. Sie wurde am 30. Jänner eröffnet und läuft bis zum 6.4.2026. Der Katalog ist wunderbar, liegt vor uns, derweil noch in englischer Sprache, Deutsch kommt er noch. Und wir waren dort, wir haben uns eine Führung geleistet und wir sind natürlich so ein bisschen rausgekommen mit der Frage, wie man am besten so eine Ausstellung genießen sollte. Man kann natürlich einfach die einzelnen Objekte genießen, es ist eine ganze Reihe von unglaublich tollen Werken zu sehen, oder man hat die ganze Zeit so dieses übergeordnete Thema der Ausstellung im Hinterkopf, und deswegen möchte ich ganz gern mit der Frage starten, was du denn für einen Tipp hättest für unsere Hörer, wie sie denn diese Ausstellung im Liechtenstein-Museum angehen sollen.
Mein Vorschlag wäre, zweimal zu gehen. Einmal mit einer Führung. Mhm. Wir haben selber eine Führung mitgemacht. Und einmal dann ohne die Führung. Das Thema ist ja eines, das uns auch nicht wurscht ist oder egal ist, nämlich über die Jahrhunderte betrachtet der Handel mit Kunst. Ein Thema, das in einem Museum ja ganz kurios ist, weil ja eigentlich nur die Handelsware zu sehen ist und nicht die Leute dazwischen, die Ambitionen und so weiter. Aber das wäre mein Vorschlag. Erstens einmal ist dieses Haus derartig wunderbar und schön, dass man jede Gelegenheit nutzen soll, es zu besuchen. Mhm. Und zweitens sind hier jetzt auch Dinge zusammengetragen worden, die man vielleicht dort nicht erwartet, also dass man plötzlich Monet dort sieht oder Gustav Klimt oder Richard Gerstl, ist eine Besonderheit. Und daher würde ich auch viele Dinge, die sich mir jetzt nicht unbedingt gleich ganz erschließen, darüber können wir dann noch reden, aber mein Vorschlag wäre, zweimal gehen. Mhm. Notabene, dass der Besuch selber nichts kostet, es ist kostenfrei, nur die Führung selber, glaube ich, kostet 20 oder 30 Euro und es zahlt sich aus.
Für zwei Personen. Grundsätzlich, das Geld, das man sich für einen Eintritt spart, sollte man investieren in eine Führung.
Ja.
Jetzt heißt die Ausstellung Noble Begierden.
Diese noblen Begierden, die mit dem Untertitel Eine Geschichte des europäischen Kunstmarkts, ist natürlich ein bisschen, kommt schon stolz daher, weil selbst wenn wir diese wunderbare Ausstellung gesehen haben, dann den europäischen Kunstmarkt kennengelernt zu haben, auch den historischen, das glaube ich funktioniert nicht. Mhm. Es beginnt ja schon mit antiken Geschichten, beziehungsweise mit im Prinzip eigentlich seit der Renaissance, wo Antiken gesammelt werden, wo in einzelnen Kapiteln, und die sind wirklich sehr schön aufgelistet und sind also durchaus vernünftig und nachvollziehbar. Aber das, was vielleicht manche interessieren würde, die geheimen Absprachen oder die geheimen Jagden nach gewissen Kunstwerken und so weiter,
Die kann man bei uns hinterfragen.
Aber es wird zum Beispiel schon darauf hingewiesen, dass auch in der Renaissance, die so ein super Epoche für uns ist, natürlich die Nachfrage und der Bedarf und die Erledigung dieser Nachfragen ein großes Thema war. Nicht? Mhm. Also erinnert dich, da gibt es diese Mutter Madonna mit Kind vom Desiderio da Settignano in einer Pasta. Also quasi so wie Kautschuk oder Relief oder Gips, und die ist dann bemalt. Die, Die gab es natürlich im Original auch, aber weil das Bedürfnis so groß war, gab es die dann quasi in Serienproduktion. Und speziell schon im späten 15. Jahrhundert, die ganzen Tondi und so weiter, sind schon Ergebnisse des Kunstmarktbedürfnisses.
Ja, Moment, aber das ist etwas, was mir auch stark aufgefallen ist. Jetzt, wir waren gestern dort und heute in der Früh habe ich mir das so überlegt, diese beiden Tondi, die da übereinander hängen, ja, von dem Sebastiano Mainardi,
ja,
wo ja auch wir in der Führung dann gelernt haben, da konnte man zusätzlich zu den heiligen Figuren noch drei Engeln oder zwei Engeln oder noch ein paar Blumen dazu. Ja. Da verstehe ich schon diesen Einfluss des Marktes oder auch der Wunsch der unterschiedlichen Sammler auf das, was halt entstanden ist. Mhm. Oben haben wir dann im Gegensatz dazu die vier Bilder von Claude Monet. Da sehe ich diesen Ansatz nicht, weil ich glaube nicht, dass der Claude Monet die gemalt hat, weil er gedacht hat, da gibt es jetzt noch den und den Sammler, ja, weil den hat einfach die unterschiedlichen Zustände interessiert.
Vollkommen richtig.
Also da hakt es ein bisschen. Ja,
vollkommen richtig. Man muss auch grundsätzlich, könnte man die ganze Ausstellung insofern in Frage stellen, als...
Gehen wir gleich voll rein.
Nein, als es war ja, wie ich studiert habe, vor 40 Jahren, wahrscheinlich auch wie du studiert hast, vor 20 Jahren, es war ja... der Kunstmarkt an den kunsthistorischen Instituten und überhaupt in der Wissenschaft etwas Verpöntes. Sehr Verpöntes. Ja. In Wirklichkeit ist das ein ganz großer Irrtum, denn alle Bilder, die gemalt worden sind, also 98% aller Bilder, die gemalt worden sind zum Zwecke des Verkaufs gemalt worden, wurden in Auftrag gegeben oder jemand hat sie produziert, sei es Porträt oder Altäre oder Kirchenausstattungen oder Landschaften. Natürlich gibt es die Dinge auch, die ein Künstler für sich selber macht. Da würde ich sogar eher den Monet mit seiner Vorstellung der seriellen Bilder, natürlich aber auch mit dem Hintergedanken, dass er es verkauft. Also zu sagen, als das wäre jetzt so eine besonders neue Entdeckung, die alle Museen der Welt sind in Wirklichkeit alt gewordene Lager des Kunsthandels.
Und so gesehen könnte man eigentlich jede einzelne Ausstellung, die stattfindet auf der ganzen Welt, unter diesem Gesichtspunkt auch analysieren.
Ja. Gut. Es ist halt die Frage ist, wieso, man sollte die Frage stellen, wieso gibt es das Bedürfnis, sich Bilder anzuschaffen? Also wenn der Kirche verlangt oder ein Fürst verlangt, um seine Geschichte zu erzählen, wenn es die Kirche verlangt, um die Geschichte Christi zu erzählen, da hat man noch wirklich, aber wieso wollen jetzt Menschen in ihren Wohnungen Porträts haben, vielleicht aus Erinnerungsgründen, wieso wollen sie Landschaften, wieso wollen sie Stillleben, wieso wollen sie Objekte haben, die in der Antike aus der Antike stammen, gefunden wurden, gab zu wenig, wurden sie kopiert. Also das ist ein vielleicht noch interessantere Fragestellung, warum der Mensch Kunst sammelt.
Oder ab wann?
Naja, ich glaube, das hat schon gegeben, ich denke an den Apelles, das hat schon gegeben in Griechenland und die ganzen Skulpturen. Und es gibt,
aber
Kunst ist ja etwas, wo Dinge festgehalten werden, nicht?
Ja.
Also mit aber der wenn, Kunst halten wir die Zeit auf.
Aber jetzt war ja über viele Jahrhunderte, war ja das nur einer sehr kleinen Gruppe von Menschen vorbehalten. Also die Kirche war ein großer Auftraggeber, der Hochadel, die Königshäuser. Also zum ersten Mal geht das in die Breite dann im sogenannten goldenen Zeitalter im 17. Jahrhundert in Holland, wo das Bürgertum reich wird und beginnt auch Kunst zu sammeln. Und das ist ja auch die Zeit, wo die Sammlung Liechtenstein, glaube ich, beginnt auch aktiv zu werden oder etwas später. Ich habe jetzt da nicht genau den Einblick, wann das wirklich beginnt.
Ja.
Aber wir haben gestern gelernt, der wollte halt unbedingt auch so eine, der hätte halt gern diese Medici-Venus gehabt und die hat er halt nicht gekriegt und dann hat er sich eine
gießen lassen. Ja. Es war ja auch noch ein anderes Verhältnis. Früher war ja so, dieser Originalgedanke, dem wir so nachhängen, dass also die unbedingte, auch körperliche Verbindung zwischen dem Objekt und dem Künstler da sein muss, war gar nicht so gegeben. Sondern das Bild an sich hat schon das Fluidum des Künstlers getragen, also dieser Originalgedanke, Geniegedanke und so weiter. Mhm. Das beginnt ja schon bei den, denk an die Cranachsche Maria Hilf, mhm. Madonna, die da aus Passau kommt, dann in Innsbruck gelandet ist, die es in Hunderten und Tausenden Kopien gab und man hat all diesen Kopien die gleiche Kraft zugemessen. Ne? Mhm. Oder wenn im 16. Jahrhundert dann plötzlich modern wird, dass man griechische oder römische Skulpturen abgießt und damit jetzt nicht sagt, ich habe jetzt was aus zweiter Hand, sondern man hat das Kunstwerk, nicht? Mhm. Man sieht ja den Laokoon zum Beispiel im Liechtenstein als Gipsabguss, als originalgroßer und man gibt auch viele kleine Reduktionen. Also dieses Sammeln von bedeutenden Dingen ist in Wirklichkeit das Abbild haben. Mhm. Und erst im 19. Jahrhundert, oder sagen wir natürlich, kommt es dann dazu, die großen Genies, wenn der Dürer oder wenn der Rembrandt oder wenn der Watteau oder so weiter ins Spiel kommt, dann will man auch die großen Genies. Aber dieses wirkliche Geniekult und dieses Ding, was ich da unbedingt brauche, muss von der Hand dieses Mannes sein. Das entwickelt sich erst im 19. Jahrhundert wirklich.
Ja, aber ich glaube, da ging es ja auch um das verfügbar machen. Also ich glaube, es wird ja auch in der Ausstellung thematisiert, dass sich der Albrecht Dürer ein bisschen darüber beschwert, dass er da, ich weiß nicht, 100 Stunden an diesem Ölbild malt, das er einmal verkaufen kann.
Ja.
Und er könnte doch viel mehr Geld verdienen, wenn er davon einen
Holzschnitt
macht.
Ja, ja. Und was er dann auch tut.
Ja, ja.
Und seine Frau auf den Markt schickt und Agenten. Um
das zu verkaufen.
Ja, ja. Ja, ja. Also die Unheiligkeit des Kunsthandels, die uns immer wieder so suggeriert worden ist. Ich kann mich erinnern, wie 1973 mein erstes Geschäft aufgemacht habe, als junger Mann, eine Galerie in der Krugerstraße. Ich habe das verheimlichen müssen am Institut. Mhm. Das durfte kein Professor wissen. Naja,
aber ich
glaube, ohne Kunsthandel gibt es keine Verbreitung.
Ja.
Ne?
Und ich meine, wir sagen das ja auch immer wieder, es wurden ja, also diese Netzwerke wurden ja auch immer wieder angesprochen, werden auch immer wieder angesprochen, da auch in dem sehr schönen Katalog, wie das zustande gekommen ist, dass die großen Sammler natürlich ihre Agenten hatten, die gesucht haben. Ich glaube, da wurde ja auch vieles, das Entstehen so großer Sammlungen bedeutet ja auch ein Bewahren, ein nicht verloren gehen, ein Beschützen. Nicht? Man redet ja immer wieder so, dass jeder Sammler ja nur ein Aufpasser ist auf Lebenszeit.
Stimmt
und,
ja.
Und das ist, und ich meine, gerade wenn man jetzt das Haus Liechtenstein anschaut, die ja Höhen und Tiefen hatten in den letzten 150 Jahren, 200 Jahren, dann kann man ja durchaus davon sprechen, dass da immer wieder große Anstrengungen unternommen wurden, um die Dinge
wieder auf das zusammenzuhalten. Ja, oder wieder zurückzukaufen, gerade beim Liechtenstein, die in den 50er Jahren einiges verkaufen musste. Mhm. Das stimmt schon.
Eine Leonardo unter anderem, oder? War das nicht so? Das ist jetzt eine Urban Legend. Kannst du nicht bestätigen?
Kann ich nicht bestätigen.
Na, vielleicht werden wir das noch
bekommen. Dann werden wir vielleicht einen Leserbrief bekommen. Nicht? was mir auch wichtig erscheint oder was mir klar geworden ist, nicht nur wichtig, aber was mir klar geworden ist, wie sehr auch die Kunstproduktion der Zeit ja schon von Handelsbedürfnissen durchsetzt war. Denk nur an die Familie Bruegel. Mhm. Der alte Peter Bruegel erfindet ein tolles Bild nach dem anderen. Sein Sohn Peter der Jüngere ist in Wirklichkeit nichts anderes als ein sehr geschickter, tüchtiger, aber Distributor dieser Bilder. Ob das jetzt der Triumph des Todes ist oder irgendwelche anderen Geschichten. Er malt die Motive seines Vaters naturgetreu wieder. Er legitimiert sich dadurch auch, dass er den gleichen Namen hat, dass das sein Vater ist. Aber in Wirklichkeit sind das Kunsthandelsprodukte, nichts anderes als Kunsthandelsprodukte. Fesch gemalt, man sieht es ja auch, du kriegst halt dann, was weiß ich, Peter Bruegel den Jüngeren um auf 3, 4, 5 Millionen und wahrscheinlich würde das Original kosten 300 Millionen. Ne? Das ist vom Vater. Und erst wieder der Jan Bruegel, also der andere Sohn von Peter, der wieder was Innovatives schafft, weil Neues schafft, aber auch der hat dann wieder Wiederholungstäter, beziehungsweise wird auch nach ihm produziert, um den Markt zu bedienen. Mhm. Und du hast zuerst diesen, glaube ich, Mainardi oder wie der heißt, das beginnt ja schon im 15. Jahrhundert, nicht? Wenn einer etwas erfolgreich ist, dann gibt es Nachfrage und dann wird es handwerklich reproduziert. In der Werkstatt, vom Künstler selber oder von Mitarbeitern.
Weil du jetzt den Bruegel angesprochen hast, der hängt ja sehr unten in einem von diesen ersten drei Räumen. Die Ausstellung streckt sich dann ja über die Bibliothek,
ja,
wo so ein paar Kuppen, Blumenbilder, ja, Genrebilder, Landschaften, ja, hängen. Und dann geht es oben weiter. Und wenn man oben reinkommt, da hängen dann auch bald einmal zwei so Canalettos.
Ja, ja.
Und jetzt in Bezug auf die Familie Bruegel, ein bisschen so ist er beim Canaletto auch. Also ich bin,
naja, keine Frage.
Wenn man kommt in den Raum, dann schaut man das Bild und denkt sich, wow, das schaut aber gut aus.
Ja.
Und wenn man dann aber näher kommt, und ich meine, man möge mich bitte nicht steinigen, ja,
ja,
aber da sieht man, wie auch manchmal schlampert das gemalt ist.
Ja, ja, ja.
Wo man genau merkt, also da ist der Auftraggeber vielleicht schon vor der Tür gestanden und hat geklopft.
Ja, ja,
und der hat das halt gesagt, na gut, jetzt passt
es.
Ja, ne?
Aber es ist ein wunderbares Beispiel, weil es ja auch in der Ausstellung eine eigene Abteilung gibt über den Handel auf der Grand Tour. Mhm. Nicht? Grand Tour war im späten 17. und vor allem im 18. Jahrhundert und 19. Jahrhundert quasi eine Pflicht für junge aristokratische Menschen, die sich bilden wollen, durch Europa reisen, meistens also Frankreich, Italien und dann wieder nordwärts durch Europa reisen und Kunst kaufen. So viel Kunst gibt es gar nicht. Aber zum Beispiel, gab es natürlich schon, aber wenn du dann in Venedig gelandet bist, dann hast du dort, wenn du viel Geld gehabt hast, eben ein Bellotto oder ein Canaletto gekauft oder wenn es ein bisschen weniger war, dann einen Mitarbeiter oder einen mit kleinerem Namen bis hinunter zu Leuten wie dem, was weiß ich, Bison oder so etwas. Mhm. Das sind reine Markt, also Kunst aus Marktgründen entstanden. Mhm. Und der gute Canaletto ist er dann selber durch ganz Europa gezogen, von Wien über die Bemei hinauf nach Polen und bis nach London, um dort seine Produkte zu verkaufen. Dann hat er halt die diversen Schlösser gemalt und so weiter. Das war reine Handelsüberlegungen, dass er wirklich gut ist. Ich meine, der Rembrandt hat auch porträtiert aus Gründen der Handels, weil er halt das Geschäft machen wollte. Mhm. Das ist ja dann sogar so weit gegangen, dass diese beginnende Berühmtheit, also da ist ja ganz interessant, wie hier dokumentiert wird, der Rubens hat doch den Cagliostro porträtiert, also das berühmte Raphael-Porträt. Ja. Da gibt es auch diese schöne Skizze. Dann hat er den Cagliostro porträtiert, das heißt, jetzt werden plötzlich Personen interessant. Das führt dann dazu, dass der Rembrandt selbst Porträts macht. Mhm. Weil er sagt, na, wenn die mit dem schon verdienen, macht das auch.
Ja.
Und eines der schönsten, da was weiß ich, aus Bernemissa hängt der, ist glaube ich jetzt auch hier in der Ausstellung.
Der Rembrandt,
der Rembrandt. Also das sind Ergebnisse, natürlich wir als Kunsthistoriker und so abendländische Deuter der Wahrheit sehen die Auseinandersetzung, die Selbstauseinandersetzung mit dem Ich und mit dem Sein und Philosophisches, die ist es auch.
Mhm.
Aber ganz ohne, das kann ich gut verkaufen.
Aber ich glaube, also das ist ja ein ganz interessanter Punkt, weil da hat der... Das war ja eine Reaktion auf ein plötzliches, unglaubliches Auktionsergebnis auch.
Ja.
Dieses dann von Rubens kopierte Raphael-Bild ist dann auf 3.500 Gulden
gegangen.
Und der Rembrandt war völlig fertig. Das hat drei Häuser gekostet.
Ja.
Und der Rembrandt hat sich... Aber ich glaube trotzdem, dass man jetzt den Rembrandt und den Canaletto... Also das ist, glaube ich... Also wenn sich einer so selbst malt... Weil ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, wie der Canaletto ausgeschaut hat.
Ja,
vom Rembrandt weiß man es. Der hat sich durch seine Bilder in dieser Welt gehalten.
Ja, ja.
Aber das ist etwas, sicherlich eine Reaktion auf eine sich verändernde Begebenheit.
Naja, schau, ich glaube aber schon, wir sehen gern, bleiben wir bei diesem Selbstporträt, bleiben wir beim Rembrandt. Wir sehen natürlich gern die künstlerische Auseinandersetzung mit dem Ich und dem Älterwerden und dem veränderten Bewusstsein und so weiter. Das ist es alles auch.
Mhm.
Das ist es alles auch. Aber er tät's nicht malen, wenn er es nicht auch verkaufen könnte. Es ist auch unter Anführungszeichen der Spekulation des, in manchen nicht immer, aber des, ich bin ein berühmter Maler. Mhm. Und ich halte das auch fest.
Aber war er mit den Selbstporträts?
Ich weiß nicht.
Ich weiß nicht. Ich meine, er hat ja viele Porträts gemalt, nicht?
Ja.
Aber ob jetzt, heute sagt man, es gibt nicht viele Maler, die es geschafft haben, Selbstporträts zu malen, die so gesucht sind heute.
Ja. Wahrscheinlich gibt es vielleicht jetzt einige Aufschrei, aber ich möchte das als Möglichkeit schon aufs Tapet bringen. Nicht? Gerade beim Rembrandt gibt es auch die Selbstporträts in der Grafik, diese unglaublichen Meisterwerke der Radierung. Es ist jetzt nicht nur, ich will damit nur eines sagen, dass so eine Ausstellung wie die im Liechtenstein überhaupt als Idee basiert, ist dem Missverständnis zu verdanken, dass einfach das immer ausgeklammert war bei der Betrachtung von Kunst. Mhm. Und ich glaube, es ist gut und ein großer Verdienst, dass das nicht ausgeklammert ist. Mhm. Bilder, Kunstwerke etc. sind eine Handelsware. Und unsere idealen Vorstellungen kommen aus der Romantik, kommen aus dem geniekultigen späten 18. und gesamten 19. Jahrhundert, haben diesen Teil ein bisschen vergessen lassen.
Mhm. Da gebe ich dir absolut recht. Jetzt beschäftigt sich diese Ausstellung ja noch dann mit dem 19. Jahrhundert.
Ja.
Mit ein bisschen mit dem 20. Jahrhundert, mit dem Gerstl.
Ja.
Und mit dem Schiele. Nein, Schiele ist 1899, der Klimt ist 1899. Ja. Aber gilt das, was du jetzt gesagt hast, auch dann für die Zeit danach? Wenn du sprichst, Kunst ist immer das Produkt, eine Handelsware. Gab es irgendwie Zeiten, wo sich Künstlerinnen und Künstler gesagt haben, wir wollen das jetzt nicht mehr, wir produzieren, weil es für uns gut ist und schauen wir mal, was sich daraus entwickelt. Ich will diese Tür jetzt nicht aufstoßen, aber nur als Beobachtung, ob das auch fürs 20. Jahrhundert gilt.
Also ich würde auch hier die hehre Welt der Kunstgeschichte und der Auseinandersetzung mit dem Gesehenen jetzt nicht völlig freisprechen von händlerischen und kommerziellen Aspekten. Es ist ja so, du machst einen Beruf und möchtest davon leben.
Ne? Das ist der Punkt.
Ja.
Auch wenn es vielleicht nicht den Auftraggeber gibt.
Ja, aber du möchtest
es verkaufen.
Und du weißt, wir kennen sie alle und wir haben sie immer gekannt und sie gibt es halt auch alle, die gern Ausstellungen machen würden und die gern verkaufen würden, weil sie ja leben wollen. Sie wollen ja eine Bestätigung, es ist ja berechtigt. Mhm. Man darf auch nicht vergessen, dass die Malerei oder auch alles andere Kunstgewerbe ja vom Handwerk herkommt. Mhm. Die Vorstellung, dass diese Trennung von Handwerker in reines Genie oder Künstler ist ja auch erst ein paar Generationen alt. Mhm. Aber es sind...
Na, Ende des 19. Jahrhunderts.
Ja. In Wirklichkeit sind sie alle Handwerker, stellen mit der Hand etwas her, das sie veräußern müssen und wollen. Mhm. Und daher ist es nicht verwunderlich, dass es einen Kunstmarkt gibt. Mhm. Es gibt halt dann, das beschreibt diese Ausstellung ja wunderbar, plötzlich neue Formen, wie schon sehr früh Messen im 17. Jahrhundert, wo dann plötzlich in großen Hallen alle möglichen Leute ihre Sachen anstellen. Der Dürer hat seine Frau schon geschickt auf die Jahrmärkte und hat aber auch Agenten gehabt, wo die Holzschnitte oder die Grafiken wahrscheinlich auch verkauft worden sind. Es gibt dann schon Ende des 18. Jahrhunderts gibt es auch schon Auktionen. Mhm. Also einer der Gründer, oder der Gründer James eines Christie, der größten Auktionshäuser, der James Christie, hat da Mitte des 18. Jahrhunderts in England angefangen, in einer Form, die uns heute noch bekannt ist. Nicht? Mhm. Dass man, um einen möglichst hohen Preis zu erzielen, möglichst viele Leute versammelt, die für ein Bild interessiert und dann zeigt ihr darauf. Auch die Ausstellungen, das sogenannte Ausstellungswesen, das da im 18. Jahrhundert begonnen hat und vor allem im 19. Jahrhundert über die verschiedenen Kunstvereine und so weiter, sind natürlich jetzt nicht nur Präsentationen der eigenen Genialität, sondern sind Marktplätze.
Mhm. Ja, und diese Marktplätze wurden ja auch geschaffen, also im 19. Jahrhundert, ich meine, ob es der Mackert war mit seinen riesengroßen Bildern, der die ja auch quer durch Europa geschickt hat.
Oder der
Charles Sedlmayr
mit Munkacsy, genau.
Der da gesagt hat, also jetzt, ich meine, also wir kennen den Charles Sedlmayr, der war ja, glaube ich, ein, war er?
Ein Wiener.
Der ist nach Paris gegangen.
Ja.
Der hat mit dem Munkacsy, mit dem Mihaly Munkacsy einen Vertrag abgeschlossen, über ein Jahr, hat ihn bezahlt und er hat gesagt, aber du meinst das, was ich dir sage, was du meinst, nicht? Das muss ja für die Seele, für die künstlerische Seele, das muss ja so ein bisschen sein, muss man wahrscheinlich schlucken.
Ja? Naja, aber denk, wir sind im Historismus und der Historismus pflegt den Umstand, dass er etwas, dass die Künstler etwas machen müssen, erklären müssen. Also für etwas, die angewandte Kunst, nicht? Bis zu einem gewissen Grad. Der Klimt geht auf die Angewandte, der Matsch und so weiter geht auf die andere, der Kolomosa geht auf die Angewandte. Also dass sie, es ist nicht so, einen Auftrag zu erfüllen. Denn Aufträge hat es immer gegeben. Der Herr Rubens musste auch bei den Medici Bilder Aufträge erfüllen. Und ein Porträt ist auch ein Auftrag. Es gibt den freien Künstler erst seit dem 19. Jahrhundert. Nicht? Wenn einmal der Velázquez ein Stückel Garten malt, sind alle ganz hingerissen, dass er jetzt nicht den Auftrag erfüllt. Nicht?
Und wahrscheinlich hat natürlich der Herr Munkacsy auch gewusst, dass wenn er jetzt ein Jahr lang mit diesen Bildern auf Tournee geht, dass das ja auch dazu führt, dass die Leute sich für seine Malerei interessieren und dass dann Folgeaufträge wahrscheinlich kommen.
Ja, ja, das sind Jahrmärkte. Ja. Wobei, was auch gut in der Ausstellung rauskommt, ist, du hast das zuerst ja schon gesagt, am Anfang war diese ganze Beschäftigung mit Kunst, das Sammeln mit Kunst etc. wirklich beschränkt auf die Aristokratie und da auch auf die wirklich gehobene Aristokratie. Seit dem 17. Jahrhundert gibt es dann auch, und es gibt ein eigenes Kapitel auch bei der Ausstellung, den sogenannten Massenmarkt für die mittlere Klasse. Das ist also das, was im 17. Jahrhundert in Holland passiert, die unzähligen Landschafter, Stillleben, Blumenbilder und so weiter, die sichtlich ein bürgerliches Bedürfnis sind, auch Dinge nachzumachen, nicht? Nämlich die Aristokratie zu kopieren. Das hat es ja immer gegeben. Ja. Und dann auch im 19. Jahrhundert noch
einmal. Das heißt, da hat man dann im kleinen Rahmen so gesammelt wie der...
Ja.
Also der Fürst hat gesammelt, hat versucht zu sammeln wie der König.
Ja.
Und der Kabinettssekretär hat versucht zu sammeln wie der Fürst und der Kaufmann hat dem dann nachgeeifert. Eigentlich wäre das doch schön, wenn wir da wieder ein bisschen hinkämen, so eklektisch zu sammeln, so umfassend, schlau.
Das ist ja sowieso das Schönste, Art des Sammeln. Ja. Aber da kommen ja die Leute nicht drauf. Heutzutage glaubt ja jeder, er muss sich auf irgendwas spezialisieren, beziehungsweise der sammelt nur Moderne oder der sammelt nur Barock oder so, das habe ich mein Lebtag nicht verstanden.
Ne? Was hat der Fürst Liechtenstein, der hat ja auch dann gesagt, ich will jetzt ein bisschen Giambologna und in die Richtung. Der hat jetzt wirklich die Breite, den breiten Blick, den sieht man ja nur selten.
Innerhalb
einer Generation.
Naja, erstens einmal war es so, dass man über lange Jahrhunderte durchaus auch Zeitgenössisches gesammelt hat. Nicht, wenn du einen der großen Sammler nimmst, den Rudolf in Prag, Ende zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts, der also, was weiß ich, den Sprenger genauso wie italienische Künstler, die Zeitgenossen gesammelt hat. Und auch Agenten gehabt hat, um sich die Dinge bringen zu lassen. Es wird zwar dann mit der fortschreitenden Bildung auch üblich, die vorigen Generationen, natürlich möchte dann der auch einen Raphael haben oder einen Michelangelo und einer wie der Fürst Liechtenstein oder wie das Haus Liechtenstein, die sich dadurch ja auch legitimieren, im Sinne von, sie machen es praktisch so wie der Kaiser. Viele große adelige Sammlungen entstehen ja auch so. Es ist auch eine Legitimation, es ist eine Freude, es ist eine Lust. Also eine der vorletzten Liechtensteins da um 1900 in Wien, der hat ja auch beschenkt und hergeschenkt und Museen bestückt und selber gekauft und so weiter. Also die sammeln auf der einen Seite historisch, aber dann natürlich auch lange zeitgenössisch. Ne? Die Und da kommen halt dann, das wäre halt heute wahrscheinlich schrecklich, ich weiß nicht. Mhm. Weil halt der Markt ja ganz anderer ist.
Mhm. Also für mich ist ja, und vielleicht kommen wir jetzt ja auch schon so Richtung den letzten Räumen da oben, in diesem eingebauten Ding, wo die vier Monets hängen.
Ja.
Das kann ich noch ein bisschen so nachvollziehen. Für mich ist der Gerstl eine so ungewöhnlich, so ein Störelement. Das passt so irgendwie so optisch gar nicht hinein.
Notabene, dass das ja keine Handelsware war.
Also warum hängt der Gerstl? Ja, das weiß ich nicht. Ich meine, das ist ein super Bild, unbenommen.
Ja,
der Gerstl ist so. Dann hängt das ein bisschen für mich zu knapp bei der Tür.
Ja. Das ist auch, hat mich auch sehr verwundert, weil der ist ja so früh gestorben, der hat praktisch keinen Markt gehabt und der Markt ist ja erst später entstanden, nachdem sich der Kalli darum gekümmert hat und so weiter. Nicht?
Also, aber vielleicht ist es so als Endpunkt, um zu sagen so, und es gab aber dann auch die Zeit, wo es dann anders war. Aber dann hätte man sich entscheiden müssen zwischen Gerstl und Klimt.
Ja.
Weil der Klimt dort hinten an der Wand so als Goodbye.
Ja, passt. Also ich glaube, dass diese modernen, unter Anführungszeichen modernen Bilder ja eine Geste waren. Mhm. Also um zu zeigen, wir haben es auch jetzt bisher aufgeschafft, zeitlich. Mhm. Weil erstens muss ich das sagen, hängen sie alle mit Verlaub und nicht böse sein, nicht gut. Mhm. Der Gerstl wird, wenn man davor steht, abgeschnitten durch die Wand. Mhm. Diese Kojen da extra für die Monets, das ist, übrigens steht auch dieses Batman-Kabinett schrecklich.
Mhm. Ja,
das ist ärgerlich. So ein tolles Möbel muss man wirklich, aber vielleicht ging das in dem Fall nicht ganz anders. Aber die
vor allem, wenn man dann aus der Ausstellung rauskommt, in diesen Megasaal, nicht?
Ja.
Da hätte man
ein bisschen mehr Platz schaffen.
Mehr Platz schaffen können.
Also die modernen Beispiele für den Kunstmarkt sind nicht überzeugend, muss ich ehrlich sagen. Noch einmal, ich kann es nur wiederholen, da zeigt man halt, dass man auch an die Zeit gedacht hat. Nicht? Mhm. Aber es ist interessant zu verfolgen, dass, ich würde mal so sagen, der Kunstmarkt hat sich entwickelt aus einer Auftraggeberschaft, die aus Kirche und Aristokratie bestanden hat. Also das erste war überhaupt die Kirche, ne? Nur das wurde hier ausgeklammert, weil die natürlich wirklich große Aufträge gegeben haben. Denk an diesen entzückenden kleinen Klappaltar vom Hugo von der Goes. Mhm. Ne?
Also wir bleiben immer beim Hugo von der Goes. Waren wir nicht schon mal in der Akademie?
Ach, ja. Also den hätte man ja dort gern mitnehmen. Ja. Die Frage war noch nicht, was würdest du denn mitnehmen? Das ist natürlich ein Einrichtungsgegenstand, ein religiöses Reisealtärchen, ein Reisealtar, also ein religiöses Tool, würde ich fast sagen, das aber sicher produziert worden ist, auch aus kommerziellen Gründen, keine Frage, weil der Hugo von der Goes hat gern seine großen Altäre in der Kirche gemacht. Mhm. Nicht? Und dass er da sowas macht, ist auch, ist einer gekommen und gesagt, die braucht es. Mhm. Also am Anfang war es die Kirche mit den kirchlichen Motiven, dann waren es die Fürsten, um zu zeigen, was sie haben können und wie sie die Welt beherrschen. Und dann ist also mit dem 17. Jahrhundert eben auch die besser gestellte, das besser gestellte Bürgertum in Anlehnung an. Und das ist eigentlich die Geschichte des Kunstmarktes. Ne?
Das ist jetzt aber ganz interessant, weil bei mir, ich ringe jetzt schon seit längerer Zeit mit dem, ob ich jetzt in diese Richtung noch gehen sollte, weil so beeindruckend die individuelle Qualität der einzelnen Kunstwerke unten ist im Untergeschoss. Mhm. Es wird dann oben so gefühlt ein bisschen, es lässt nach. Mhm. Jetzt nehmen wir mal die Monet ist weg, nehmen wir auch den Gerstl und den Klimt weg. Aber so die Bilder dort so des 18. und 19. Jahrhunderts, da habe ich so das Gefühl, die hätten doch eigentlich Besseres auch
zu bieten.
Glaubst du, ist das schon eine, weil sich da irgendwie so, weil da einfach der Markt aufgegangen ist, weil dann einfach die Bandbreite größer wurde, weil auch dann grundsätzlich die Qualität ein bisschen gelitten hat? Ich meine, Delacroix, dieses Blumenbild von Delacroix, Delacroix ist ein toller Maler,
Aber ich bin noch vorher bei diesem herrlichen Bild von Watteau, dieses Kunsthändler, das so auf, also wie nennt man das, als Geschäftsschild, ja, nicht? Ja, die Notwendigkeit, es gibt immer mehr Leute, schaut, denkt man doch nur an heute, wie ist es denn heute? Es gibt sehr viele Künstler und die wollen alle verkaufen. Und es gab immer Künstler, die wollten alle verkaufen. Und Gott sei Dank hat sich zur Aristokratie auch das Bürgertum dazu gesellt. Gerade wir im Österreich des 19. Jahrhunderts sind Augenzeugen gewesen oder sind Augenzeugen eines Marktes, der vor allem bürgerlich war. Mhm. Nicht? Also das ganze Biedermeier, der ganze Stimmungsimpressionismus bis hin zu war bürgerlich bis großbürgerlich.
Den Begriff Stimmungsimpressionismus, wir kämpfen ja eigentlich um
die Eliminierung. Poetischer Realismus. Stimmt schon, poetischer Realismus. Aber ich denke mir, die Frage bei so einer Ausstellung ist, ist es denn heute wesentlich anders? Wie ist es denn heute? Heute müssen wir unterscheiden. Etwas, was es früher in dieser Form nicht so sehr gegeben hat. Die Galerietätigkeit und die Kunsthandelstätigkeit. Weil das war ja früher ein und dasselbe. Zeitgenössische Künstler wurden genauso von Kunsthändlern vertreten. Heute ist es nicht so. Heute ist es der Galerist, der nicht einmal ankauft, sondern sich die Bilder ausborgt und hofft, dass er es weiterbringt.
Ne, ich denke eher so in die Richtung, am Schuster bleibt bei deinen Leisten.
Ja.
Wir wissen, dass das Liechtenstein-Museum oder die Sammlung Liechtenstein Schwerpunkte hat in gewissen Bereichen. Und da ist die Qualität top.
Ja.
Und ich glaube, dass so Versuche, noch weiteres abzudecken oder noch mehr zu machen. Jetzt kann man natürlich sagen, diese Ausstellung mit diesem Thema, weil dann hätte man natürlich eigentlich auch den Kunstmarkt im 20. Jahrhundert auch noch mit thematisieren können, weil wir wissen, also das von dir angesprochene Badminton-Cabinet wurde im Jahr 2004 gekauft,
um einen
Riesenbetrag.
Ja, ich glaube 40 Millionen Euro oder sowas. Ja.
Sie 27.
Ja. 27, gut.
Und ich glaube, wir können uns alle glücklich schätzen, dass es jetzt hier bei uns steht, weil sonst würde es im Metropolitan Museum oder so hängen, stehen. Ja. Dass es dann einfach aufhört. Das ist so, und wann hätte man diese Grenze ziehen können?
Ja,
also,
das hat auch mit der Sammlung zu tun, nicht? Ja, also genau. Ich weiß nicht, was das Fürstenhaus heute sammelt oder ob es sammelt, ob es nicht gesagt hat, na, wir sind eine historische Sammlung und daher interessiert uns das Zeitgenössische nicht. Was mir ein bisschen, ich will nicht sagen fehlt, weil es ja als Idee auftaucht, ist, wie sehr wir die Kunst die Kunst vom Kommerz trennen, ideellerweise, was man ja immer tut. Nicht? Also man schaut sich an Vermeer an und denkt überhaupt nicht an seinen Preis. Nicht? Oder dass es Handelsware ist.
Ja. Weil es illusorisch ist.
Ja. Oder man hat also diese quasi dieses Pfui bei der Kunst über Geld nachzudenken.
Ja gut, aber das ist, ich meine, es gibt diese Menschen, aber ich meine, das ist, ich glaube, es ist ganz gut, wenn man gewisse Grenzen zieht.
Ja.
Man kann es eben, es gibt Bereiche oder vielleicht Momente, wo man das ausspart.
Ja.
Aber
es war der David von Michelangelo genau Teil eines Kunsthandels, Abwicklung, wie die Nachtwache vom Rembrandt oder die Las Meninas vom Velázquez, das ist alles Geschäft gewesen, nicht?
Ja, es ist nur die Frage, wie das ist. Also ich glaube, es ist ja, der Ton macht da die Musik. Ja? Und ich glaube, es gab, also,
ja, wenn, schon.
Also aber was man kann ja auch sagen, es wurde ja viel geraubt. Ich weiß nicht, wie das Haus Liechtenstein umgegangen ist mit Bildern, die vielleicht von Napoleon gestohlen wurden oder so, nicht? Also da gibt es ja, oder gerade wenn man über die Antiken spricht, aber wenn hier solid gesammelt wurde, wovon man überzeugt sein kann, dann kommt einfach sowas zustande. Und deswegen ist diese Ausstellung auch, glaube ich, an diesem Ort gut verankert.
Ja.
Und das, was wir natürlich anfangs gesagt haben, man geht dort raus nach einer Stunde 30, beglückt und ist eigentlich ein bisschen traurig, dass man
das
erst
Haus
wieder ein Jahr, in einem Jahr,
wieder,
weil, muss man auch sagen, in einer Stadt wie Paris oder London,
wäre das immer offen.
Oder denk an die Frick Collection in New York. Also das Liechtenstein hätte das Zeug dazu.
Ja, ja.
Und das ist schade. Und ich glaube, ich mache dem Fürstenhaus wirklich überhaupt keinen Vorwurf. Ich glaube, der hat einfach überhaupt keinen Wind von also Unterstützungswind.
Das Problem ist, dass sie auch die Frequenz, leider Gottes, ich meine, die haben ja zeitlang offen gehabt, aber sind herumgekrebst irgendwas bei, weiß ich nicht, 15.000, 20.000 Besuchern oder sowas. Und das ist doch ein sehr aufwendig geführtes, also vom Ansatz her sehr aufwendig geführtes Haus. Und allein die Personalkosten sind wahrscheinlich so groß, dass das nicht funktioniert. Man müsste es wirklich promoten.
Aber hast du eine Erklärung dafür? Ich meine, wenn wir jetzt zum Beispiel, also die Frick Collection, die Wallace Collection in London, in Paris gibt es ja auch einige so, das ist ja eine Publikumsmagnete.
Ja.
Und das könnte, also das Liechtenstein, das ist ja wunderschön.
Ja.
Wieso?
Ja, ich weiß nicht, man müsste Werbung machen. Frick Collection ist eine Marke, ein Brand, so wie, ja. Also da geht man hin, weil da kaum einer weiß, dass dort unglaubliche Watteaus sind und überhaupt das von allem das Schönste. Man müsste das Liechtenstein auch so promoten. Und es würde es verdienen, weil es ist natürlich, in Österreich ist es so, du fährst an als Tourist das Belvedere, die Albertina, das Kunsthistorische. Jetzt ist es schon schwieriger, viertes Altkunst unter Anführungszeichen Haus zu haben. Daher ist es nicht so leicht. Ne? Mhm. Und angewiesen sind sie auch nicht drauf und dann.
Ja, und da muss man ja sagen, dann gibt es ja nicht nur das Gartenpalais, sondern auch
das Stadt. Auch das in der Stadt, das ist überhaupt ein Dornröschenschlaf.
Ja, ja. Also ich würde, also gut, ich meine, wir werden da jetzt nichts dran ändern, aber du hast gesagt, Werbung machen. Natürlich von uns die...
Absolut, hingehen die, und froh sein.
Ich glaube auch, dass sie gut aufgenommen wird. Ich glaube, dadurch, dass man jetzt weiß, es gibt nur einmal im Jahr die Ausstellung, also gehen alle hin, die an Kunst interessiert sind. Aber ich glaube auch nicht unbedingt darüber hinaus.
Ja, naja, dieser Titel Noble Begierden ist ja ganz raffiniert, nicht? Mhm. Ja, wir könnten uns ja auch noch kurz einmal unterhalten, was führt denn dazu, dass einer sammelt? Mhm. Warum sammelt man denn? Warum wird man begierig, gierig? Man möchte besitzen, man möchte die Zeit festhalten können damit irgendwie, man möchte Reputation, also einer unserer großen Sammler hat ja von sich aus zugegeben, der erste Grund, warum er kauft, ist, es macht immer Freude, die Schönheit. Der zweite Grund ist, dass es durchaus auch ein vernünftiges Investment ist. Und der dritte Grund ist, dass es Prestige bringt. Und das stimmt ja auch. Also nicht nur unbedingt der Prestige, das man jetzt nach außen hin spielt, sondern man fühlt sich ja selber auch sehr gut. Nicht? Also du hast du weißt es ja auch, wenn du bei dir zu Hause an der Wand von einem von dir geschätzten Maler etwas hast, ein Original, das ist ein Schatz, ein geheimer Schatz. Nicht? Und der gehört dir.
Also, aber ich meine, du weißt, gestern hatten wir erst die Situation, dass wir einen Kunden hier hatten, den wir schon lange kennen, der sich immer wieder auch die Sache sehr lange und intensiv anschaut und der dann vor einem Objekt, vor einem Aquarell, voll Bewunderung steht und fasziniert, wie schön und was man da nicht alles entdeckt, nicht? Ja. Und natürlich ist man geneigt, dann zu sagen, so, naja, dann
kaufen Sie es doch.
Aber ich glaube, da fehlt dann ist vielleicht irgendwo so ein Gen, weil ich glaube, es gibt ja ganz viele Leute, die Kunst konsumieren in den Museen und sagen, das reicht mir. Ja? Ja. Und zu Hause hängt vielleicht dann eine Reproduktion.
Ja.
Also ich weiß nicht genau, was es ist. Also dieses Sammlergehen, und das ist ja gestern in der Führung auch zur Sprache gekommen, also Kunst oder die Gesellschaft, die Menschen, die Kunst gesammelt haben, wollten damit ja auch zeigen, dass sie gebildet sind, dass sie sich's leisten können. Also war ein Statussymbol. Mhm. Und ich glaube, das ist es heute natürlich bis zu einem gewissen Grad auch.
Ja. Ja,
kann man auf unterschiedlichen Ebenen beginnen, aber Geld kosten tut es immer.
Ja.
Und das muss man sich einfach leisten wollen.
Ja, ja, und es gibt verschiedene Zugänge. Nicht? Wir haben zwar zuerst geredet vom Rembrandt und ich habe den jetzt so in die Ware geschoben.
Ich hätte gerne einen Rembrandt.
Aber natürlich ist es so, wenn man sich die Selbsterkenntnis eines eines bedeutenden Künstlers unter Anführungszeichen kaufen kann oder die Wand hängen, dann ist es jetzt weit über jegliche monetäre oder händlerische Bezüge hinaus. Mhm. Das hat schon, oder wenn wir zuerst vom poetischen Realismus gesprochen haben, wenn man sich das Naturerleben eines Emil Jakob Schindler oder die Naturschilderung mit Figuren eines Watteau oder kaufen kann, dann hat es weit mehr Bedeutung emotionell und da wird die Gier zweigleisig, ne? Oder noch andere. Ja. Daher.
Aber beginnen muss man mit dem Schauen. Ja. Das kommt ja immer vorm Kaufen. Ja? Und wenn man sich einmal auf diesen Kosmos einlässt, dann würde man eh sehen, ob man sich dem dann entziehen kann oder ob man irgendwann einmal sagt, jetzt ist Zeit fürs erste Bild an der Wand.
Ja.
Und so gesehen begibt sich ja jeder auf diese Reise.
Ja.
Und
das ist eine Erweiterung.
Ja, wir sind jetzt schon einmal gespannt, was im nächsten Jahr auf uns zukommt im Liechtenstein-Museum. Mhm. Für dieses Jahr bis zum 6. April.
Ja, schaut auch eigentlich nicht, das ist eigentlich nur ein besseres Monat.
Zwei Monate.
Der 30. Jänner
der bis ganze 6. Februar und der ganze
März. Ja, Februar, März.
Also 2 Monate und eine Woche.
Ja.
Den Katalog gibt es bislang nur auf Englisch.
Ja.
Er wird aber auf Deutsch auch kommen, muss man auch sagen. Also es ist eine Materialschlacht.
Ja,
also,
ja. Na, und auch beispielhaft, der Katalog ist also, wir sind so ein bisschen schlampert, nicht? Aber der führt einem sehr vernünftig durch alle Aspekte des Kunsthandels. Auch das Verblüffende für mich war diese frühen, aber natürlich die großen Werkstätten in Florenz im 16. Jahrhundert waren natürlich Werkstätten. Und eine Werkstatt hat nicht nur Möbel gemacht oder Skulpturen gefasst, sondern auch Bilder produziert. Mhm. Und die mussten dann ist einer gekommen, ich möchte es auch. Ne? Mhm. Und dadurch, also.
Ja, also schöne Ausstellung.
Unbedingt
toll produziert.
Hingehen, ja.
Und
Gratulation auch an die Gestalter, an die Direktion und an das Fürstenhaus, das das ermöglicht hat. Ne?
Und vielleicht kann man vielleicht kann mir jemand dann erklären, wieso der Gerstl genau da hängt, wo er hängt.
Ja.
Das würde ich gerne wissen. Also mit dieser Aufforderung entlassen wir euch bis in 2 Wochen und danke für das Gespräch. Ja, eine Anmerkung bin ich auf jeden Fall noch schuldig. Und zwar wurde tatsächlich, und zwar im Jahr 1967, ein Bild des Leonardo da Vinci verkauft aus der Sammlung Liechtenstein, und zwar an die Nationalgalerie in Washington. Und zwar handelt es sich hier um das Bildnis der Ginevra de Benci. Und ja, dort kann man sich das also anschauen. Es war ein wirklich ein Erlebnis, wie immer im Liechtenstein-Museum zu sein. Und vielleicht an dieser Stelle noch irgendwie einmal der Appell, also wenn wir es schaffen, so viele Menschen wie möglich dorthin zu bekommen, dann steigt vielleicht dort auch die Notwendigkeit, so eine Ausstellung zu verlängern und vielleicht dann nochmal zu verlängern. Und vielleicht schaffen wir es, dass dann wieder vielleicht einmal in ferner Zukunft dieses herrliche Museum das ganze Jahr zu besuchen wäre. Das wäre mir ein wirkliches Anliegen. Ein Anliegen ist natürlich wie immer für mich auch, mich zu bedanken, natürlich heute bei meinem Vater für das Gespräch und auch bei Matthias Jakesic für die Produktion dieser Folge, bei Sarah Scherer für ihre wunderbare Stimme und bei meinem Redaktionsteam, bei Lara Bandion und Fabienne Lubczyk. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Ich weiß schon, worüber ich dann sprechen werde und mit wem, aber das ist noch ein Geheimnis. Wir hören uns dann wieder und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Ciao.